Radio 1.
Jetzt geht's hier um Film. Und zwar um den sehr guten und berührenden Film eines Künstlers, den wir hier bei Radio 1 vor allem als Musiker kennen. Von Die höchste Eisenbahn, von Arthur und Vanessa. Wir kennen ihn als Solokünstler. Aber er ist eben auch Filmemacher. Und das schon eine ganze Weile. Und er hat als solcher bereits seinen zweiten Langfilm gemacht, der im Herbst letzten Jahres ins Kino gekommen ist und den wir seit heute auch beim ZDF streamen können. Die feige Schönheit heißt dieser Film und wir freuen uns sehr, dass wir darüber mit ihm sprechen können. Herzlich willkommen, Moritz Krämer.
Hallo.
Moritz, es ist so schön, dass wir dich so in mannigfaltiger Funktion mal immer wieder einladen können.
Ja, ich auch.
Ja, vielleicht erstmal zur Geschichte des Films. Also die Geschichte spielt im Skatermilieu, erzählt die Geschichte von Kesse. Kesse ist verliebt in May. Beide gehören zu einer Skate-Crew in Berlin und nehmen manchmal auch Mays kleinen Bruder Pepe mit. Und da passiert eines Tages das Unfassbare. Durch einen unglücklichen Umstand, also schubst Kesse Pepe versehentlich von einer Mauer und Pepe stirbt. Der kleine Pepe stirbt. Und da beginnt dann eine Geschichte um Trauer, um Schuld, um Verlust, um Vergebung, um ja, die Suche nach Zugehörigkeit, nach einer Isolation. Vielleicht kannst du erst mal erzählen, wie es überhaupt zu der Idee für diesen Film kam und auch in diesem Milieu zu drehen.
Also es gab ein Drehbuch von Saskia Benta Ortega und ich durfte das verfilmen. Und in dem Drehbuch ging es um Jugendliche, die skaten und um diesen Unfall. Und skaten, also ich hatte mal ein Skateboard auch in den 90ern und bin aber nicht in dieser Welt unterwegs und deswegen dachte ich, dass ich dann ExpertInnen brauche und habe nach einer Skate-Crew gesucht, die dann diese Geschichte spielen.
Ja.
Und dann habe ich eine Skate-Crew gefunden. WUM heißen die.
Ja.
Die gibt es auch immer noch. Und die spielen das.
Genau, also es gibt professionelle Schauspielerinnen, ne? Also es gibt,
genau.
Und dann gibt es, aber das sind alles Laiendarsteller.
Ja, also es gibt diese Skate-Crew und dann gibt es, Max Hubacher ist ein professioneller Schauspieler, ja. Monika Furutan und Sira Anafal und die spielen dann zusammen mit den Laien diese Verhandeln, diese Schuld und wie durchlässig die Gruppe ist.
Ja, und genau, und das ist sehr berührend, also vor allem das ist ja so eine queere Geschichte, also Kesse ist non-binär, ne? Also das ist, heißt Pascale, ne?
Pascal ist non-binär und ist Teil von dieser Skate-Crew.
Genau.
Und es war so, dass ich habe eben eine Skate-Crew gesucht und dass es eine queere Skate-Crew ist, ist eigentlich Zufall, weil das ist die Skate-Crew, die ich gefunden habe und die gesagt haben, wir machen mit. Und Pascal hat gesagt, ich mache mit, wenn ich die Hauptrolle spiele. Und deswegen ist Pascal die Hauptrolle. Und Pascal ist non-binär.
Ja, genau. Und es ist absolut beeindruckend, was Pascal da spielt. Also was sie alle eigentlich spielen, ist wirklich, also man denkt, man guckt keinen Laien beim Spielen zu. Das hat natürlich wahrscheinlich auch viel mit dem Milieu zu tun, in dem sie ja zu Hause sind. Sie haben ja auch bestimmte Szenen, glaube ich, selber gedreht, ne? So, also so die, Skate-Szenen.
Die Skate-Szenen sind von denen, genau. Ja. Das ist viel so, die haben da eine ganz bestimmte Sony-Kamera, ein bestimmtes Modell muss es sein, ja. Mit einem bestimmten Fisheye vorne drauf. Und damit drehen die ihre Szenen und die kommen auch im Film vor, also jetzt nicht die ganze Zeit, aber ja. Der Film hat schon einen Plot und eine Geschichte und die agieren in dieser Geschichte und wenn sie irgendwas nicht sagen wollten, weil sie sagen, das ist uncool oder das würde ich anders sagen, dann machen sie es anders.
Ah, okay, also sie konnten auch wirklich ihre Figuren bzw. ihre Geschichte selbst mitgestalten. Also natürlich gibt es den Plot und das Drehbuch, ja. Und so, aber sie hatten da, also das spürt man irgendwie, weil das irgendwie alles so wahrhaftig und das, was man so authentisch nennt, erzählt wird. Ja, ja. Wie ist das eigentlich, also wenn man Vielleicht noch mal kurz zum Titel, feige Schönheit. Die feige Schönheit, das ist ja so wie so ein paradoxer Begriff. Ne? Vielleicht kannst du erzählen, was der eigentlich, also ohne jetzt das alles aufzulösen oder so, aber das heißt, also, poetisch und verstörend gleichermaßen.
Also tatsächlich ist es so, dass das Drehbuch hieß Die feige Schönheit und irgendwann dachte ich auch mal, das passt ja vielleicht gar nicht mehr, wenn wir jetzt diese andere Crew gefunden haben und das waren mal alles Jungs, die waren mal alle ganz anders drauf und dann habe ich halt diese Crew gefunden und
ach so, okay.
Dadurch hat sich auch was verändert, aber dann fand ich, dass der Titel auch irgendeine Geschichte, also wie ein Das ist wie so ein leeres Glas, was dann jeder mit seinen Gedanken füllt. Und ich könnte jetzt natürlich so tun, als hätte das eine ganz bestimmte Bedeutung, aber so wie alle anderen lege ich da irgendeine Bedeutung rein. In
ja, den genau. Ja. Also der lässt sehr viel Assoziationsspielraum ja, genau. zu und das ist toll. Also was erzählt wird, sind ja im Prinzip universelle Geschichten, also anhand einer spezifischen Geschichte eben dieses Unfalls und wie geht man mit Schuld um und wie erreicht man auch Vergebung und so. Also wir werden jetzt nicht die ganze Geschichte erzählen. Sie können das gerne gucken. Der Film läuft, also ist zu streamen ab heute im ZDF, sagt man nicht mehr Mediathek, sondern ZDF Stream heißt das jetzt und läuft auch am 23. Ganz spät, 0.35 Uhr, glaube ich, 23. Juni,
0.35 Uhr. Oder 23.55 Uhr.
Ach so, okay, dann habe ich widersprüchliche Informationen.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das ist egal, also Sie finden das ja, im linearen Fernsehen. Genau. Wie ist denn das eigentlich, Moritz? Also man hat ja so eine Vision von einem Film, ne? Also man sagt, okay, der soll, die Geschichte ist klar, so und so soll der aussehen. Und dann gibt es aber doch ja oft mal, also geht man in den Schnitt und so weiter und dann erzählt sich die Geschichte vielleicht nochmal anders oder neu und dann kommen dann aber auch möglicherweise noch Redakteurinnen und Redakteure dazu. Warst du da immer froh? Wie ist denn das? Also ich meine jetzt ohne...
Also ich hatte einen ganz tollen Redakteur, was ich nicht nur sage, weil ich hoffe, dass er auch wieder einen Film mit mir machen wird, sondern wirklich der ganz offen war für alles und auch nicht gesagt hat, ich will, dass es anders ist oder so.
Ja.
Und auch einen tollen Produzenten, Just Hering und eine Producerin, Maritza Gras und eine tolle Kamerafrau, Greta Conte und jetzt fange ich alle aufzuzählen. Also ich hatte, da waren sehr viele tolle Leute, mit denen ich diesen Film machen durfte. Natürlich verändert er sich beim Schreiben, bis dann eine Regiefassung da ist. Beim Drehen auch, da war noch Corona, also auf jeden Fall war da noch Corona, weil da war auch mal jemand krank und kam nicht und dann war das Motiv aber nicht mehr da und dann gab es diese Szene nicht, dann musste ich übers Wochenende irgendwie das umschreiben und gucken, ob sich das anders erzählt und natürlich bis in den Schnitt rein, dann auch im Schnitt dann auch mit den ganzen bunten Kärtchen an der Wand, guckt man dann, wo die Szenen vielleicht besser funktionieren, als im Drehbuch vorgesehen war.
Mhm. Wie gut es funktioniert, können Sie, wie gesagt, überprüfen, wie Feige Schönheit bei ZDF Stream. Wir reden gleich noch ein bisschen weiter, weil man kann ja mit dir, wenn du schon mal da bist, über ganz viele andere Sachen auch noch sprechen, die du so machst. Ich habe überlegt, dass die Musik, die ich jetzt spiele, die hat was zu tun mit deiner, wo man immer denkt, was? Nein, das hat doch mit Moritz Krämer überhaupt nichts zu tun. Wir spielen sie mal an und dann fällt dir möglicherweise ein, nicht gucken, was ich meine. Spielst du mal, Henning?
Wie, also solche, also das...
Erkennst du das?
Ja, ich musste dieses Riff lernen, als ich 14 war. Habe ich dir das mal erzählt?
Nee, das hast du mir nicht erzählt. Aber wir hören das mal und dann klären wir das auf. Okay. Man bringt diese Musik, Rage Against the Machine, weil das Boom-Track jetzt nicht vordergründig mit der Musik von Moritz Krämer in Zusammenhang. Wir haben über dich als Filmemacher gesprochen und ich habe in einem Interview, wurde dieser Song erwähnt und du hattest, bei dir ist dann auch sofort der Groschen gefallen. Was es damit auf sich hat, erzähl mal.
Es gab einen Proberaum, ich bin auf einem Dorf aufgewachsen und da gab es einen Proberaum im Nachbardorf und ich durfte da nur rein, wenn ich dieses Riff auf der Gitarre spielen kann und dann habe ich das gelernt, damit ich da auch proben kann mit meiner ersten Punkband.
Ah ja, okay, siehst du, und damit geht's. Du hast wirklich mit Punk angefangen, also es war wirklich so...
Ja, wir haben es gab so einen Laden, Irrlicht hieß der, in Schopfheim und da haben immer so...
Wo das?
In Schopfheim.
Schopfheim?
Schopfheim bei Lörrach, da gibt's auch den Holzrock, das ist ein Open-Air-Festival und da haben dann Bands wie Schweinhund aus Norwegen gespielt, nackt. Und ich fand es wahnsinnig faszinierend, alles, was da passiert ist.
Die haben da nackt gespielt?
Die haben zum Beispiel nackt, das ist mir in Erinnerung geblieben.
Ja. Ah, okay.
Oder Rantanplan.
So Rantanplan kenne ich.
Und Battelei haben natürlich da auch gespielt. Und so. Und Ska-Bands und so, genau.
Ja, okay. Mhm. Und war das für dich damals eigentlich schon so eine Nummer, sagt, okay, ja, entweder wäre ich berühmter Filmemacher oder berühmter Musiker. Also hattest du schon da so einen Plan?
Also, ich hatte immer Bands, also ich hatte auch mal eine Band, die hieß Moritz und Moritz, weil der andere auch Moritz hieß, und dann haben wir Straßenmusik gemacht und ich hatte diese Punkband und
ja.
Und ich habe in Berlin habe ich ganz lange immer so in Eckkneipen, im Wendel habe ich immer donnerstags gespielt. Also ich habe immer Musik gemacht und kam aber nicht so richtig auf die Idee, dass ich auch eine Platte machen könnte. Und es kam dann 2010 habe ich die erste Platte aufgenommen.
2010? Ah, okay. Ich habe in dem gleichen Interview, wo du auch diese Geschichte mit Rage Against the Machine erzählt hast, hast du auch erzählt, dass die Musik eigentlich in dein Leben kam, weil dein Opa sich gewünscht hat, dass du bei seiner Beerdigung Trompete spielst. Kannst du dich daran erinnern?
Also ich hatte zwei Jahre Trompetenunterricht, weil ich diese Melodie lernen wollte. Aber es kam da nicht dazu.
Aber
also,
spielst du noch Trompete eigentlich?
Wenn ich zu Hause bin und die finde, dann puste ich da rein, aber es ist nicht, also...
Ja.
Ja.
Ja, nee. Okay, ja, nee.
Also jetzt, ins Studio würde ich nicht gehen, um dafür was einzuspielen, wenn jemanden braucht oder so.
Okay, wenn Sven Regner mal verhindert ist irgendwie.
Ja.
Genau. Du hast Film studiert, also du hast, um jetzt mal über deine Arbeit dort zu sprechen, 2008 angefangen, Film zu studieren, und dann fand ich interessant, 2008 bis 2019 steht da im Internet, ein Regiestudium an der Deutschen Film- und Fernsehakademie. Da dachte ich, okay, das muss man erstmal hinkriegen, 11 Jahre.
Ich habe 5 Jahre studiert und habe dann einen Langfilm gemacht, 2013, ja. Bis der dann fertig war 2015. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich was hingekriegt habe, und dann war ich da bis vor kurzem nicht mehr, weil wir dann immer auf Tour waren. Und ich hatte aber das Glück, dass sie mich nicht rauswerfen, und ich hatte so ein Drehbuch, an dem ich immer rumgeschrieben habe, und habe gesagt, irgendwann habe ich es fertig. Das war über so einen Musiker, der immer auf Tour ist.
Nee. Ach, das ist eine andere Geschichte.
Bube Stur war der Film 2015, ja. Genau. Und seitdem habe ich immer an so einer Musikerkomödie rumgeschrieben und die nie fertig bekommen. Und dann vor drei Jahren, rief der Studienleiter an, hat gesagt, ich habe dir versprochen, du darfst noch deinen Abschlussfilm machen, ich gehe jetzt aber in Rente und es gibt hier ein Drehbuch von jemand anderem, vielleicht kannst du ja das machen.
Ja.
Und dann durfte ich den auch machen. Und alle, mit denen ich studiert habe, die haben dann auch gar keine Zeit mehr gehabt, die hatten dann schon irgendwelche Preise gewonnen und dann war das zu klein für die.
Aha, okay. Und was ist aus dieser Musikerkomödie geworden? Oder was wird aus der vielleicht mal?
Die gibt es immer noch, an der schreibe ich immer noch rum. Ich glaube, die wird nie gedreht und ich schreibe immer weiter dran rum.
Bist du so jemand, der, also ich meine, du machst immer so auf mich den Eindruck, dass du so überhaupt nicht getrieben bist, sondern dass du dich eher so treiben lässt, also auch so durch... ich weiß nicht, ob du wirklich so bist, aber du machst immer so den Eindruck, ne? Also so unterschiedliche musikalische Projekte, die du auch machst und so. Dann kommt ein Film, dann schreibst du über Jahrzehnte eine Musikerkomödie. Und ich dachte, es ist so eine Lässigkeit. Ist das so?
Nee, leider nicht.
Nee?
Nee, ich wollte, dass sie gedreht wird, dass sie umgesetzt wird. Und dann habe ich sie auch extra als Serie umgeschrieben, weil es immer hieß, es ist zu teuer als Film und... Dann dachte ich, vielleicht als Serie. Und jetzt habe ich einen neuen Ansatz, dass es über einen Tourmanager alles erzählt wird, diese ganzen Tourgeschichten.
Okay.
Und ich hoffe immer noch, dass das jemand macht. Ich hatte mal eine Produktionsfirma und dann wären aber meine ganzen Rechte weg gewesen. Und dann habe ich, aber ich bin schon getrieben, glaube ich.
Bist du getrieben? Also machst du überhaupt nicht den Eindruck. Siehst du, so kann man sich täuschen.
Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen.
Nö, jetzt ist es raus. Jetzt haben es Abermillionen gehört. Ach, ich hatte ja Moritz Krämer, hatte ich ja ganz anders in der Vorstellung. Aber du machst trotzdem diesen Eindruck. Können wir uns ja drauf einfach so weiter eingrufen.
Okay.
Ja. Du machst ja eben auch noch andere Sachen. Du hast vorhin erzählt, du arbeitest am Theater, du hast an verschiedenen Theatern auch gearbeitet, machst Theatermusik und so weiter. Hattest jetzt gerade Derniere, also letzte Vorstellung mit Romeo und Julia am Thalia Theater, wo du, was war das eigentlich? Also es gibt Schauspieler, Schauspielerinnen spielen die Rollen und dann gibt es eine musikalische Besetzung quasi auch nochmal von Romeo und Julia.
Ja, genau. Das ist eine Inszenierung von Jette Steckel von 2014 und ursprünglich hat die Musik Soap and Skin und 1000 Roboter haben die zusammen gemacht.
Mhm.
Und die sind irgendwann, haben die es nicht weitergespielt und ich bin dann irgendwann dazugekommen. Und also vor Corona bin ich da eingesprungen und das waren jetzt die letzten Vorstellungen.
Ja.
Und Romeo und Julia haben praktisch ein musikalisches Pendant und
Machst du noch mehr so eine, ich meine gut, die höchste Eisenbahn hat eine neue Platte. Ihr spielt, glaube ich, im Herbst auch wieder seit viel unterwegs.
Ja,
oder so.
Ich spiele eine Tour, ja. Wir machen die gerade fertig. Wir sind jeden Tag im Tunnel.
Ja, sehr gut, sehr gut. Das heißt, bleibt da noch Zeit für auch andere Sachen, also Theater, Musik und so weiter? Machst du das weiter? Also kommen da auch noch
Produkte? Ja, immer wenn, also ich kümmere mich nicht drum, aber wenn jemand mich fragt, dann freue ich mich immer.
Das meine ich eben. Also du, so nicht getrieben, sondern eher treiben lassen. Wenn da einer fragt,
so, kommt drauf an, bei was wahrscheinlich. Jetzt bin ich getrieben, ich will diese Platte fertig kriegen.
Ja, okay. Na gut, das ist ja auch in Ordnung, dass man irgendwann mal sowas, was fertig kriegen will. Ja, Mensch, toll. Also so schön, was du alles machst. Und jetzt gucken wir alle deinen Film. Also ich habe ihn ja schon gesehen und kann ihn sehr empfehlen. Und ich habe mir, um jetzt doch noch bei dieser Lässigkeit und nicht getrieben sein, einen Song rausgesucht, wo du sagst, du hast deinen eigenen Rhythmus. Und genau das meine ich. Und den hören wir jetzt. Moritz Krämer war bei uns. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Rhythmus.